Damen und Herren, wenn ich auf die Uhr schaue, dann soll die Veranstaltung jetzt beginnen. Mein Name ist Thomas Dosch. Ich habe die Aufgabe, die nächste Stunde zu moderieren. Auch die Mitdiskutanten sind da. Zuallererst der Landwirtschaftsminister aus Nordrhein-Westfalen, Herr Remmel. Dann, wenn ich in der Reihenfolge bleibe, Herr Große-Lochtmann, Naturland Marktgesellschaft, Herr Speicher vom Marktkauf in Bielefeld. Was uns ein bisschen abgeht, ist das Publikum. Ich frage jetzt mal in die Runde ganz frech, wer ist denn sozusagen vom Ministerium und quasi dienstlich verpflichtet, hier zu sein? Die vier hier vorne. Jetzt frage ich sozusagen bei denen, die in der hinteren Reihe stehen, sozusagen, ob sie nach vorne kommen möchten oder ob sie in Kürze den Saal verlassen, ob sie Erkenntnisse, Interesse mitgebracht haben. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich das Ganze unkonventionell gestalten. Nämlich, dann würde ich vorschlagen, dass wir die Bühne verlassen, dass wir uns da vorne an dem Stehtisch treffen und uns Gedanken machen über die Frage, wo werden Bio-Lebensmittel verkauft, wie soll da Lebensmittelmarkt in Zukunft funktionieren, was wären die richtigen Schritte etc. Also ich bin so frei, sozusagen diesen Vorschlag zu machen. Wenn die Referenten damit einverstanden wären und der Veranstalter, der mich jetzt ganz entsetzt anschaut, weil ich hier sozusagen die Kulisse sozusagen über den Haufen werfe, aber ich würde sagen, wir kommen uns näher, wenn wir sozusagen den Tisch dahinten nehmen und die Gelegenheit nutzen, mit Menschen, die von Politik und Markt was verstehen, doch ins direkte Gespräch gehen. Ich sehe keinen Widerstand, dann machen wir das einfach so. Danke.
Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Dann kommen wir wieder zurück.
Ja, okay. Also für mich wäre es wichtig, ich komme selber aus dem ländlichen Raum, dass Bio-Lebensmittel einfach zugänglich sind. Und ich sehe da verschiedene Lösungen. Das ist natürlich der klassische Naturkostfachhandel, klar. Bio-Supermärkte, aber auch der Lebensmitteleinzelhandel ist da gefragt. Also ich glaube, wir brauchen da einfach eine ganz breite Palette. Das okay. Ist so.
Wie sieht es in Österreich aus? Wie soll da die Zukunft aussehen?
Also in Österreich ist es ja momentan so, dass die zwei großen Einzelhandelsketten, also der Rewe und bei der Aldi, also der Hofer, eher auf diesen Zug schon aufgesprungen sind. Und deswegen können sie in Österreich sehr leicht Bio-Lebensmittel kaufen und auch zu relativ günstigen Preisen. Das ist natürlich, deswegen, ich sage mal, Österreich, glaube ich, ist auch ein Vorreiter, das traue ich mich jetzt zu sagen, sind von den Ackerbauflächen ja schon 25% Bio-Ackerflächen. Ja. Also ich glaube, das war Ihre Frage, oder?
Ja, genau. Aber eine ganz andere Vermarktungsstruktur, ja. Denke ich, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht.
Ja, also wir haben wenige spezifische Fachgeschäfte. Mhm. Sie gibt es schon, aber es sind wenige.
Mhm. Wer möchte sich noch anschließen?
Ich bin aus dem Ministerium.
Ministerium kauft man kein Bio. Ja, ich würde es jetzt ganz persönlich nehmen. Also Sie.
Ich möchte Sie nicht im Discount sehen, weil für mich das was mit Vertrauen und Beratung zu tun hat.
Also Bio nicht im Discount gewünscht, okay.
Okay, also mir geht es wie Ihnen. Ich lebe im ländlichen Raum. Ich fahre 30 Kilometer bis zum nächsten Bio-Supermarkt oder Bioladen. Bioladen reicht mir nicht, weil der hat vieles, was ich im Bio-Supermarkt bekomme, was ich brauche für meine Küche, wenn ich nur Bio einkaufe. Hat er nicht, also muss ich einen Bio-Supermarkt aufsuchen. Und 30 Kilometer, das heißt, ich fahre an bestimmt 25 Supermärkten vorbei. Jeder hat ein bisschen was, hat keiner so richtig, so wie ich es bei Ihnen kennengelernt habe. Ist einfach unmöglich einzukaufen, um eine Küche, die jeden Tag warm kocht, mit Bioprodukten zu versorgen. So, vielleicht ein Wort zum Discounter. Der nächste, der bei mir in 4 Kilometer Entfernung erreichbar ist, mit einem guten Bioangebot ist mal so, Aldi. Der hat so 40, 50 Produkte, zuverlässig, kann man drüber streiten. Also ich weiß, dass er zuverlässig ist, weil ich jetzt auch als Verleger den Background kenne und die Quellen von ihm kenne, die sind die gleichen Quellen wie ein Denry kauft die Äpfel an der gleichen Stelle wie der Discounter. Also insofern. Also wichtig ist, flächendeckend Bio zu verbreiten, dann hat das Bio eine andere Chance, als wenn es nur in den Zentren für eine gewisse Klientel verfügbar gemacht wird.
Herr Große-Lochtmann, Sie haben im Biomarkt, glaube ich, schon ewig zu tun. 20 Jahre, 30 Jahre. 20 kommt hin. An wen verkaufen die Naturlandbauern Bio? Denn letztendlich soll es ja von den Erzeugern kommen und an den Handel gehen.
Ja, grundsätzlich eigentlich an alle, die an diesen Lebensmitteln Interesse haben. Und wir haben relativ breite Kundenklientel als Erzeugergemeinschaft. Ist natürlich ein Großteil der Produkte, geht an Verarbeitungsunternehmen. Und was die Handelsstruktur angeht, sehe ich und glaube auch, dass das in der Zukunft ein wichtiger Aspekt ist, dass wir da möglichst breite Handelsstrukturen haben. Wir müssen sehen, dass sich ein Naturkosthandel, dass sich ein Lebensmittelhandel, aber auch ein Discount-Bereich bei seinen Kunden entsprechend differenziert. Das geht unter anderem auch mit Bio-Lebensmitteln. Und wir können letztendlich nur ein Interesse daran haben seitens des Anbaus, wenn wir ökologischen Landbau auf zum Beispiel mal eine Zahl von 20% bringen wollen. Und das ist ja zumindest bei den erfolgreichsten Supermärkten auch eine Anzahl, die man jetzt auch im Verkauf des Lebensmittelanteils vom Restumsatz hinbekommt. Dann würde ich sagen, ist das natürlich auch eine Voraussetzung, diese unterschiedlichen Handelsbereiche intelligent zu nutzen. Intelligent insofern, als dass man nicht dasselbe Produkt in allen verkaufen darf zu unterschiedlichen Preisen und auch nicht sagen kann, irgendwie, wo gibt's Dash, Ariel, Mancherie jetzt gerade am billigsten, sondern man muss da natürlich überlegen, wo sind spezifische Leistungen, die wir hier entsprechend anbieten können. Wir können eine Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus in vielen Bereichen sowohl von der Größenordnung als auch vom Risiko nur mit einem Naturkosthandel machen oder mit kleineren Lebensmitteleinzelhandelsstrukturen wie Feneberg oder Tegut. Alle anderen sind überhaupt nicht mehr in der Lage, solche Dinge entsprechend umzusetzen. Aber wir haben eben halt auch Standardprodukte wie Kartoffeln. Wenn wir sowas nicht im Discount-Bereich verkaufen oder Karotten, dann werden ein Großteil unserer Landwirte auf diesen Produkten sitzen bleiben oder können, obwohl sie die hervorragend in der Fruchtfolge anbauen können, letztendlich nicht umsetzen. Das Thema Fleisch, tierische Produkte ist auch noch eins, wo man sagen muss, wenn wir uns da allein auf den Naturkosthandel verlassen müssten, dann wären wir im Absatz unseres Fleisches nicht mal auf der Hälfte der Produkte, die wir jetzt absetzen, sondern noch deutlich darunter. Und deshalb brauchen wir alle Handelsformen. Ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Fantasie, zu überlegen, was kann man da eigentlich noch weiter tun, um das zu erhalten. Ich sehe durchaus mehr Vermischung im ländlichen Raum. Da gibt es wieder kleinere Läden, die als Lebensmittel-Tante-Emma-Läden aufmachen. Das sind dann in Zukunft sicherlich auch welche, die mehr einen Gourmet-Bereich mit anbieten. Dazu gehört dann eben halt auch Öko. Ich glaube, es wird da eine größere Vermischung von Handelsformen geben.
Also Ihr Interesse ganz klar, Sie haben die Bauern und Sie müssen sehen, wie Sie die Ware der Bauern, die aus sozusagen Ihren Regionen stammt, wie Sie die an den Verbraucher bringen. Und da soll es breite Handelsformen geben. Sind wir in Deutschland relativ gut aufgestellt. Wenn ich an Skandinavien denke, Schweden, ich glaube, da muss man mit 2 Menschen reden und hat man 90% des Marktes abgedeckt. Also von daher haben Sie ja eine recht komfortable Situation bei uns.
Auch ob das jetzt so komfortabel ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich sag mal, die Konzentrationsstruktur im Handel ist ja in Deutschland auch nicht ohne. Also auch da muss man ja sagen, decken 85% ab. Also in der Geschichte wird sicherlich auch grundsätzlich da mehr Vielfalt für uns durchaus einen Vorteil haben. Ich kann mir da wenig ein Urteil über alle möglichen Handelsformen in anderen europäischen Ländern erlauben. Ich kenne ein bisschen selber Österreich oder die Schweiz. Aber ich glaube, wir haben da insgesamt vor allen Dingen mit dem Naturkosthandel schon etwas, wo wir ein ganz besonderes Fund haben, mit dem wir nämlich auch tatsächlich inhaltlich in kleineren Bereichen angepasst auf die ökologische Erzeugerstruktur bestimmte Dinge ausprobieren können. Und wenn ich, sage ich mal, nur 2 Supermarktketten habe und den verkaufe ich oder den verkaufe ich nicht, dann werden eben halt auch die Programme, die man da verkaufen kann, sehr einheitlich sein. Dann kann man auch nicht viel rechts und links ausprobieren. Dann hat man auch wenig dessen, was wir in Deutschland ja immer so gerne als Mittelstandsschmiede und als Erfolg unseres Marktes sehen. Und ich glaube, neben der Einstellung von Verbrauchern ist diese Konstellation unseres Marktes auch ein wesentlicher Punkt dafür, dass es so viel Vielfalt von Bio bei uns gibt und dass wir durchaus ja an der einen oder anderen Stelle auch entweder ein breiteres Sortiment haben oder bestimmte Dinge eben halt auch sogar ins Ausland exportieren.
Herr Speicher, sind Sie die Zukunft von Bio im Markt? Ich finde es interessant, Sie sind Filialleiter, Sie leiten eine Marktkauffiliale in Bielefeld und haben, wie wir es vorhin gehört haben, einen sehr hohen Bio-Anteil in Ihrem Sortiment. Ich denke, vor 10, 15 Jahren hätten Sie sicher noch zu den Schmuddelkindern gehört im Biomarkt. Da war ja die Frage, ob man über ein helles Haar überhaupt vermarkten darf, noch anders beantwortet worden als heute. Wie schaffen Sie das, dass Sie so einen hohen Bioanteil haben? Sind Sie der Einzige im Umkreis von 200 Kilometern oder was machen Sie anders als andere?
Das sicher nicht, aber vor 6 Jahren habe ich mich noch wie ein Schmuddelkind gefühlt, als dann ans Tageslicht geriet, dass wir so viel Bio verkaufen. Da sind wir ganz schön angeprangert worden. Die Bösen verkaufen Bio, das war damals so. Wir haben 10% Anteil erreicht mit Bio-Lebensmitteln im LEH. Letztendlich gibt es im Umkreis schon mehrere Biomärkte. Bielefeld ist auch eine Region, wo es sehr viele Bio-Konsumenten gibt. Und die Kunden haben das halt entschieden. Die Kunden waren da und haben gesagt, wir möchten in so einem Marktkauf, in einem klassischen LEH Bio kaufen. Und wir haben in der Spitze dann 4.500 Bio-Produkte gelistet und haben es zum Beispiel geschafft, bei Fleisch 30% Anteil Bio-Fleisch zu haben. Und hat auch nur funktioniert, weil wir dahinter gestanden haben, weil ich dahinter stand und mir eine Mannschaft aufgebaut habe, die halt, das war ein Fachpersonal aus dem Biohandel. Und damit waren wir dann so erfolgreich.
Mich würde interessieren, Herr Remmel, wie das von Ihrer Seite, von der Politik aus gesehen wird. Er hat jetzt gerade gesagt, das hat der Kunde so entschieden und dann gibt es halt Bio. Und wenn es der Kunde nicht entschieden hätte, gäbe es kein Bio. Können wir es uns leisten, die Entwicklung des ökologischen Landbaus nur dem Verbraucher zu überlassen? Ich denke an die gesellschaftlichen Probleme, die uns beschäftigen, Tierschutz, Klimaschutz etc. Würde mich interessieren, sozusagen, wie die Politik das sieht. Ist für die Politik ökologischer Landbau auch ein Instrument oder lässt man das allein sozusagen den Markt regeln?
Nee, also die Antwort ist wie immer differenziert. Also ich habe die Probleme, die jetzt hier besprochen worden sind in Nordrhein-Westfalen, jetzt aus politischer Sicht nicht irgendwie zu bearbeiten, sondern das ist eine Entscheidung, wohin geliefert wird, wie der Markt sich entsprechend entscheidet. Ich habe eher das Problem, dass wir zu wenig Landwirte haben, um die Anforderungen, die der Markt in Nordrhein-Westfalen hat, auch zu erfüllen. Also wir könnten noch sehr viel mehr biologisch anbauen, ökologisch produzieren, aber wir haben zu wenig, die entsprechend umstellen. Und der Anteil zurzeit 5% ist im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrig und wir wollen einfach mehr. Da ist unser Hauptproblem, wie wir also die Landwirte, die Bäuerinnen und Bauern davon überzeugen, sozusagen in einen sehr gut funktionierenden Markt einzusteigen mit all den Aussichten, die in dem Markt bestehen. Das ist unser Hauptproblem, da den Weg zu finden. Zweiter Untersatz, natürlich, wir haben heute an verschiedenen Stellen auch in Nordrhein-Westfalen massives Problem oder mehrere massive Probleme, die mit der Art und Weise der Landwirtschaft und der Landnutzung zu tun haben. Nach wie vor steigende Zahlen in einer bestimmten Region des Landes, im Münsterland, was den Viehbesatz angeht, mit all den Problemen für den Boden, für das Wasser und aber auch für den sozialen Frieden, den es in den Dörfern so nicht mehr gibt, jedenfalls an manchen Stellen. Und an anderer Stelle eben im Land durchaus die Feststellung, dass sich Artenvielfalt auf wenige eingegrenzte Biotope sozusagen zurückgezogen hat oder Schutzflächen. Und wir wollen Artenvielfalt in der Fläche und deshalb hat das auch was mit einer anderen Landwirtschaft zu tun, die wir brauchen. Da würde ich den Ansatz aber etwas weiterziehen, die Frage, die dahinter steckt, wie gestalten wir die europäische Agrarpolitik ab 2013? Das ist für mich der entscheidende Punkt. Schaffen wir es da, den Anspruch ökologischer zu wirtschaften, insgesamt an die Landwirtschaft zu stellen und den auch durchzusetzen? Stichwort Greening der ersten Säule. In dieser Woche ist das ja ein Thema. Die Kommission wird ihre Vorschläge wahrscheinlich morgen vorstellen. So, das ist das, was mich beschäftigt. Ich sage noch 2 Stichworte darüber hinaus, wo wir ein politisches Interesse haben, weil wir a. eine Marktbeobachtung gemacht haben und b. ich da auch noch Entwicklungschancen sehe. Das ist zum einen der zunehmende Anspruch der Verbraucherinnen und Verbraucher, auch bei biologisch und ökologisch erzeugten Lebensmitteln die Frage der Herkunft mitzudenken, also regional. Das, glaube ich, könnte auch nochmal zu Differenzierungen führen. Und da sind wir in Nordrhein-Westfalen dran, auch eine eigene Marke zu entwickeln. Und der zweite Punkt, der uns beschäftigt, ist, wie kommen wir in den Markt der Kantinen, Schulverpflegung, Krankenhausverpflegung, also auch der Mitnehmen, Cost, Convenience, Cost, wie kommen wir da stärker rein und da Strategien gemeinsam auch mit dem Handel und mit den Herstellern zu entwickeln, mit den Landwirten. Das ist unsere Absicht. Deshalb wollen wir das mal in der Region spezifisch probieren, in Ostwestfalen, so eine Art Vermittlungsinstanz, Agentur, die über die ganze Wertschöpfungskette die Akteure zusammenbringt, um diese Fragen miteinander zu diskutieren und was man sozusagen da machen kann. Weil das scheint mir eine Lücke zu sein. Wir haben den Verbraucher und die Verbraucher auf der einen Seite, wir haben die Bäuerinnen und Bauern, die herstellen, und dazwischen fehlt aber manches. Handel, klar, aber Verarbeitung, ist das überall vorhanden? Wie kann man also die Kette so gestalten, dass das auch läuft? Das sind unsere Fragen.
Ich finde es interessant, dass Sie eben die Agrarpolitik auch mit ins Spiel bringen. Gemeinhin wird das so getan, als ob die Entwicklung des ökologischen Landbaus und die Umsatzzahlen tatsächlich alleine vom Markt bestimmt wären. Inwieweit hat sozusagen die Agrarpolitik der vergangenen Jahre dazu beigetragen, dass wir heute so große Probleme haben mit der Konkurrenzfähigkeit des ökologischen Landbaus? Sie sagen, die Politik muss heute mehr tun, damit die Landwirtschaft grüner wird. Sind das die Versäumnisse der Vergangenheit, dass man da zu viel Raum gelassen hat in Richtung sozusagen liberale Märkte, oder wie würden Sie das einschätzen?
Also wir in Nordrhein-Westfalen, wir können, glaube ich, ziemlich deutlich feststellen, dass wir nach dem Regierungswechsel 2005 eine ziemliche Delle bekommen haben. Da sind wir jetzt langsam wieder dabei, das ein Stück aufzuholen. Aber ich würde das nicht nur auf die Frage der entsprechenden Förderbedingungen schieben, sondern es gibt ganz objektive Problemlagen. Einmal natürlich einen nach wie vor rasanten Strukturwandel in der Landwirtschaft. Das heißt, wir haben weniger Betriebe, deutlich weniger Betriebe, und das ist, der Trend wird auch so weitergehen. Zum Zweiten muss man einfach objektiv gerade in den Ackerbauregionen sehen, und wir haben die Probleme, die Umstellungsprobleme bei den Ackerbaubetrieben, nicht im Grünlandbereich, da funktioniert das relativ gut, aber im Ackerbau eben zu wenige. Dass da auch lange Investitionsfristen, einfach Kapitalbindungen vorhanden sind. Die Belastung der Höfe ist oft so groß, dass die gar nicht von einer Generation oder innerhalb von 20 Jahren abgearbeitet werden können. Das heißt, der Zeitpunkt, wann eine Entscheidung ansteht, umzustellen, der ist manchmal gar nicht absehbar, weil der Kapitaldienst einfach zu erfüllen ist. Und ich glaube, da muss man nochmal neu nachdenken. Ich habe allerdings da auch keine Lösung, wie man an den Zeitpunkt rankommt, wo eine Entscheidung dann auch Richtung Umstellung fallen kann. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen, abgemildert wird das in anderen Ländern auch so sein, ein massives Problem mit den steigenden Flächenkosten, also Pachtpreise. Nordrhein-Westfalen ist Spitze an dieser Stelle, und das wird eine Entwicklung sein, die wir nicht mit der öffentlichen Hand und mit öffentlichen Zuschüssen werden beeinflussen können. Da werden wir uns andere Gedanken machen müssen, wie wir Landfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche dauerhaft sichern. Zunehmendes Problem, Flächenfraß schreitet voran, gleichzeitig ganz viele Ansprüche an die Fläche aus dem ökologischen Landbau, aus dem Bereich Artenvielfalt, aus dem Bereich Energieerzeugung, und dann gehen die Pachtpreise immens nach oben. Also dem Problem muss man sich stellen.
Herr Schleicher, der Minister Remmel hat gerade Punkte angesprochen, sozusagen aus Nordrhein-Westfalen, das Thema Erhalt der Artenvielfalt beispielsweise, oder Thema Viehdichte und die Folgen, die daraus hervorgehen, regionale Produktion und auch die Vermarktung sozusagen Produkten aus der Region. Inwieweit spielt das für den Handel eine Rolle? Inwieweit glauben Sie, dass Bio und regional für den Kunden tatsächlich eine Bedeutung hat?
Grundsätzlich ist das etwas, was so gegeben sein sollte, dass das ein Bioprodukt erstmal regional angebaut wird und auch regional vermarktet wird. Das ist allerdings in der Praxis nicht immer ganz so. Zum Beispiel beim Fleisch haben wir uns überwiegend aus Mecklenburg-Vorpommern bedient und als die Ware nicht reichte von der Menge aus Österreich, um dann unsere Kundenwünsche befriedigen zu können. Natürlich würde man am liebsten vor Ort dann Bauern ansprechen. Das war zu dem Zeitpunkt vor 6-7 Jahren so noch nicht möglich. Aber grundsätzlich ist der Handel daran interessiert, regionale Produkte anzubieten. Das ist auch, glaube ich, eine Trendbewegung, die wir haben. Und da wären wir sehr dankbar, also wenn die Lieferanten dann uns auch immer alle beliefern. Das macht ja nicht jeder heute.
Jetzt sind Sie sozusagen, Sie wollten da direkt dazu, Herr Hanne?
Einfach ein Beispiel aus meiner Region, Siegen-Wittgenstein, gibt es auch eine Supermarkt, kleinere Supermarktkette, die würden auch im Jahr zusätzlich 1000 Rinder, Fleischrinder vermarkten. Würden Sie von heute auf morgen tun können. Es gäbe auch auf der anderen Seite Landwirte, die das produzieren würden, ohne dass es jetzt irgendwelche neuen Landwirte wären, die gewonnen werden müssten. Aber der Deal kommt nicht zustande. So, und damit müssen wir uns beschäftigen an der Stelle, wie wir das hinbekommen. Also der Markt, der über eine gewisse Periode auch eine Sicherheit gibt, dass die Abnahme erfolgt, weil nur dann auch die Landwirte bereit sind, in bestimmte Strukturen der Erweiterung zu investieren und umgekehrt genauso eine Garantie sozusagen geben kann für den Handel, dass diese Stückzahlen auch erfolgen. Also da fehlt was dazwischen und da ist die Frage, wo kann da wer helfen?
War jetzt ein schönes Beispiel für die Notwendigkeit der von Ihnen angesprochenen Agenturfunktionen, wo man das zusammenbringt. Nochmal die Frage an Handel. Wenn wir jetzt, wir sagen Lebensmittelhandel der Zukunft. Ich weiß nicht, wo die Zukunft anfängt und wo sie aufhört. Wenn wir mal weit nach vorne schauen und wenn das stimmt, was manche Ökonomen sagen, dass wir uns in 20 Jahren Lebensmitteltransport in der Form gar nicht mehr leisten können, wie wir es heute betreiben. Ich spreche Sie nicht allein als Filialleiter an, sondern Handel insgesamt. Sehen Sie eine Chance, dass im Handel sowas zustande kommt wie, sage ich mal, Patenschaften? Also dass der Handel noch eine andere Funktion übernimmt, als nur in Anführungsstrichen Lebensmittel zu dealen, Hauptsache Regale voll oder, wenn man so böse sagt, Regale zu vermieten für wiederum Hersteller, die dann ihr Zeugs verkaufen. Wäre sowas denkbar, dass im Prinzip zum Beispiel über so eine Vermittlungsagentur solche Patenschaften in der Region zustande kommen? Und man dann vielleicht sogar, jetzt denke ich an Bürgerbeteiligung, Stuttgart 21, vielleicht auch mit der Bevölkerung sowas thematisiert und nochmal anders ins Bewusstsein bringt. Einfach aus einer Notsituation raus, auf die wir zusteuern könnten, wenn tatsächlich dieser globale Lebensmittelwahnsinn, wie manche sagen, nicht mehr stattfinden kann.
Stellen Sie mir jetzt schwere Fragen.
Wir reden ja über die Zukunft und Visionen.
Also einen fairen partnerschaftlichen Handel, das ist etwas, was erstrebenswert ist und was ich mir wünsche auf der Fläche. Ich bin natürlich jetzt irgendwo SB-Warenhausleiter und ich sitze nicht in der Handelszentrale und kenne da nicht die Beweggründe, die es dort gibt oder die Strategien, die dort verfolgt werden. Wir wünschen uns sowas. Der Biohandel funktioniert ja auch so. Wir haben ja Partnerschaften sind ja praktisch Partnerschaften eingegangen mit Produzenten, die sonst zum Beispiel nur an Fachhandel geliefert haben, die uns aber beliefert haben, weil wir sie überzeugen konnten von einem ehrlichen, fairen Konzept. Und wir haben uns nach deren Spielregeln auch gerichtet und konnten so erfolgreich vermarkten. Das hat ja so auch nur funktioniert. Also, und das wäre grundsätzlich denkbar, aber auch über den Biohandel hinaus. Also ich denke, da ist gar nicht das Vorzeichen Bio oder nicht Bio, das kann man auch mit dem konventionellen Handel machen.
Wie weit gehen Ihre Freiheiten da als Filialleiter? Sie haben es angesprochen. Ich meine, das wird von Haus zu Haus verschieden sein. Ich habe den Eindruck, dass da heute mehr Spielraum gegeben ist, auch bei denen, die das Ganze eher zentraler gesteuert haben als früher. Täuscht es?
Also Freiheit muss man sich immer erarbeiten. Ich habe das immer gemacht, nicht gefragt, gemacht. So, und wenn man dann erfolgreich ist, dann ruft dann auch keiner zurück. Das ist das Risiko, was man da geht. Grundsätzlich ist es sicherlich unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, da ist die Freiheit größer. Bei uns war das, ich hatte dort in Bielefeld freie Hand. Aber ich habe mich persönlich auch nochmal entschieden. Ich gebe den Standort ja auch ab und ich gehe in die Selbstständigkeit. Also ich kann mich heute auch nicht mehr so einordnen. Ne? Ich möchte heute selbstständig arbeiten und meine Ziele, meine Visionen verfolgen. Das kann ich im Angestelltenverhältnis immer nur begrenzt.
Dann wäre ja vielleicht auch mal interessant, so ein Thema dann tatsächlich. Sie haben jetzt gesagt, Sie wären nur Filialleiter. Ich meine, Sie sind ein Mann der Praxis. Aber es wäre in der Tat dann mal interessant zu überlegen, an einem runden Tisch mit den großen Köpfen des LEHs sozusagen, wie sieht die Welt in 20 Jahren aus. Im Moment wird alles sehr stark aus der Konkurrenz raus für unmöglich erklärt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an die Nachhaltigkeitswoche denke, die REWE ausgerufen hat, kürzlich war ein großes Stakeholder-Forum in Berlin, da war ich selbst geneigt, das in Frage zu stellen, was da alles versprochen wird. Aber das ist sozusagen, ich habe mich dann ertappt beim typisch deutschen Negativismus, sind wir doch mal bereit, den Leuten zu glauben, dass sie Gutes tun wollen und beliefern sie mit Ideen, Herr Magrander.
Also ich roll's mal von hinten auf, was die REWE da macht, ist für mich verglichen mit dem, was ein Walmart in Amerika macht, wirklich ein kleines Hütchen, ne? Mehr Alibi-Funktion. Weil dort wird einfach gesagt, wir haben 60.000 Lieferanten weltweit und die werden jetzt gezwungen, anhand von Kriterien, Ökokriterien, die sie angeben müssen über jedes einzelne Produkt, und zwar alle 60.000 Lieferanten, dann wird die Auswahl getroffen, wer ökologischer ist, der wird eingelistet, der wird gebucht. Also wird der Lieferant gezwungen, sich anzustrengen. Das, was die REWE hier macht, das ist im Prinzip Steine umdrehen, nach ökologischen Aspekten suchen und die dann groß kommunizieren, als Marketingkrieg ohne Ende. Eingehen auf das, was Sie sagen. Sie sind Filialleiter, Sie können nur im begrenzten Rahmen. Und dann das, was von Jörg Rose-Luchtmann vorhin kam, dass den Einzelhandel haben wir in Deutschland so nicht. Ich glaube, da muss man sehr viel mehr drauf eingehen. Wir haben die großen Ketten, aber selbst in der REWE und in der Edeka, gerade in der Edeka gibt es 5.000 selbstständige Einzelhändler, wo dann ein Gespräch, wie wir unseren Durchgang gemacht haben, durch Vollbio am Sonntag mit der Frau Eigner, ein BVE-Vertreter klar gesagt hat, auf die Vorhaltung, das könnte jetzt im Lebensmittelmarkt, diese Vielfalt könnte dort verfügbar werden, sagt er, das geht nicht, die können nur über die Zentrale einkaufen und die haben die Vielfalt nicht. Die letzte Aussage, die können nur im Zentral einkaufen, stimmt schlichtweg nicht. Wenn einer 24.000, 30.000 Artikel im Laden hat, also in seinem Supermarkt, das ist ja kein Laden mehr, ist ein großer Laden, und die Zentralläger aber nur 12.000 bis 13.000 Artikel liefern, also zentral abwickeln, dann bleibt da eine Lücke von doppelt so viel Lebensmitteln, die dann ein Nestle oder ein Chibo oder ein sonst wer was direkt mit Key-Account beliefert und macht. Und diese Key-Accounts, die gibt es auch im Bio-Bereich immer mehr. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass wir im Bio-Bereich Großhändler haben, die auch zum Beispiel einen Speicher beliefert haben, Bio-Großhändler, die dann aber nicht dürfen, bestimmte Marken, dann wird es da politisch. Da muss man sich fragen, was für eine Politik macht eigentlich die Biobranche? Und nun kommt die Lösung, also ein Lösungsansatz. Wir waren gerade bei 100 Mark im Hunsrück, hat neun Märkte. Wenn der Verein nach dem anderen abfährt, ist er 160 Kilometer gefahren. Kleinster Ort 2500 Einwohner, größter Ort 8000 Einwohner. Hat neun wirklich schöne Supermärkte und organisiert sich das Fleischprogramm zum Beispiel mit regionalen Fleischprodukten. Produzenten. Macht das Gleiche mit Brot und anderen frischen Waren. Ist natürlich ziemlich schnell an seinen Grenzen. Und da ist die Idee, die war bei mir auch schon diskutiert vor 10 Jahren mit dem Frankfurter Institut, dass man Agenturen braucht, die alle diese vielen, wenn es um Regionales geht, regionale Vermarktung, Produktion und Vermarktung, dass das nicht jeder für sich machen kann. Die Edeka macht es in Südbaden zum Beispiel, redet von regional, aber muss dann weit fahren, um regionale Produkte vermarkten zu können, weil das in der um die Ecke herum, weil die auch mit der REWE zusammenarbeitet. Und da gibt es dann diese Widerstände, diesen Wettbewerb, wo einer mit dem anderen nicht will. Deshalb muss etwas Übergeordnetes, könnte eine Lösung sein. Oder eben auch Unterstützung für kleinere Einzelhändler. Es gibt viele Einzelhandelsketten, so ich kenne allein 100, 150, die mit 2 bis 20 Märkten eben nicht diese Zentralstruktur unterworfen sind. Sie können auch anders. Die Frage ist immer, wo ist ihre Grenze der Leistungsfähigkeit? Und wenn man die unterstützt, dann kann man, glaube ich, viel aufbrechen.
Herr Rose-Luchtmann, nochmal die Verbindung zu schaffen zu dem, was der Herr Magrander gesagt hat. Sie haben vorhin auch gesagt, wir brauchen alle Vermarktungsstrukturen. Nun hat sich Naturland ja getraut, mit REWE zusammenzuarbeiten und auch das Naturland-Warenzeichen dieser Handelskette zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig will der Naturkosthandel sich mit Naturland profilieren. Ist es so einfach, sozusagen von Bauernseite zu sagen, da ist das, was wir haben, nehmt's euch.
Naja, also ganz so einfach ist es sicherlich nicht zu sagen, hier ist es, nehmt's euch. Es ist ja deutlich geworden, dass genau diese Distributionsstrukturen, übrigens auch in vielen Fällen die Verarbeitungsstrukturen in vielen Regionen Deutschlands ja schon gar nicht mehr vorhanden sind, um überhaupt so eine Regionalität in der Verarbeitung darstellen zu können. Selbst wenn ich einen regionalen Landwirt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das Produkt nicht 100 Kilometer oder weiter fahren muss, um überhaupt einen Verarbeiter dafür zu finden. Also da ist es so, dass wir auch mit einem Thema Regionalität, wenn ich es jetzt mal pessimistisch ausdrücken will, bestimmte Strukturen, die wir mittlerweile zunehmend als vorteilhaft erachten, insbesondere unter einem Regionalitäts- und weniger Transporteffekt, ja bestenfalls noch konservieren können, das bisschen, was noch da ist, sage ich jetzt mal provokant, ob man damit tatsächlich kleinere Schlachthöfe wieder erstehen lassen kann. Da bin ich mal sehr kritisch angesichts dessen, was ich jetzt gerade auch in der gesamten Wettbewerbslandschaft und durchaus auch in der politischen Entscheidungslandschaft sehe. Wenn ich angucke, was das EEG angerichtet hat auf den Äckern über Biogasanlagen, da muss man sagen, ist sicherlich ein grundsätzlich überlegenswerter Ansatz, an der Stelle eben halt durchaus mit eine wesentliche Triebfeder für die dramatischen Bodenpreisanstiege, die Sie gerade genannt haben, Herr Remmel. Und da muss man natürlich überlegen, wie kann man sowas tatsächlich feinsteuern, denn die Zahlen, die wir haben, zeigen ganz deutlich, dass sowohl konventionelle Landwirte als auch ökologische in ihren Deckungsbeiträgen gegenüber Belieferung solcher Anlagen mit Intensivfrüchten tatsächlich deutliche Nachteile haben. Und da muss man natürlich sehr schnell eingreifen. Was jetzt die Vielfalt der Handelsstrukturen angeht und die Möglichkeit, die zu beliefern, da ist es natürlich so, dass man sich überlegen muss, nicht jeder kann alles machen. Wir als Erzeugergemeinschaft können sicherlich nicht einfach sagen, wir beliefern jeden Lebensmitteleinzelhandel oder jeden Lebensmitteleinzelhändler. Da muss man natürlich schon überlegen, wer bewegt sich an der Stelle. Und das ist natürlich auch eine Frage, also sind die Zentralen bereit, einen dezentraleren Einkauf zuzulassen und sich einfach nur als Logistikplattform bereit zu erklären, einfach breitere Listungen durchzuführen? Oder sind Naturkostgroßhändler mehr bereit, eben halt auch selbstständige Lebensmitteleinzelhändler oder überhaupt den Lebensmitteleinzelhandel unter bestimmten Prämissen zu beliefern? Das ist sicherlich ein Punkt, den können wir begleiten, den begleiten wir auch gerne. Meine Erfahrung ist an der Stelle natürlich auch immer ganz klar, dass solche Verbotsvarianten zu sagen, es gibt nur das eine oder das andere, letztendlich da nicht dazu führen. Die verhindern bestimmte Entwicklungen, aber nicht auf Dauer. Wenn das tatsächlich etwas ist, was gewünscht wird, dann werden sich auch solche Lebensmitteleinzelhändler mehr in solche Richtungen bewegen und es wird irgendjemanden geben, der dazu eine gute Idee hat. Wir reden darüber, dass wir Kunden mittlerweile über Abokisten direkt beliefern. Da wird ja in Gottes Namen auch jemand, der 20 Lebensmittelmärkte hat, eine Möglichkeit finden, beliefert zu werden. Das ist dann eben halt eine Frage. Die Ersten, die das schaffen, werden die sein, die sich da massiv engagieren und die eben halt dann auch bereit sind, nicht einfach nur zu sagen, es gibt gerade keinen, ich hänge es an den Nagel, sondern die dann tatsächlich eben halt auch dauerhaft auf Leute zugehen und sagen, hier, ich kann zwar jetzt nicht alles kriegen, aber vielleicht können wir es in 2, 3 Sachen schon mal machen. Vielleicht haben wir hier einen Metzger vor Ort, dann machen wir es mit der Fleischtheke. Vielleicht haben wir was mit Kartoffeln und Eiern, da brauchen wir nicht so viel Verarbeitung. Das kann man auf die einfache Art und Weise regeln. Und wenn das ein vernünftiges Modell ist, dann werden auch die Landwirte selber sagen, Mensch, lass uns doch überlegen, können wir da nicht irgendwas machen. Es gibt mittlerweile mobile Lebensmittelläden, die über die Dörfer fahren. Da werden wir auch irgendeine Variante finden, wie man Supermärkte mit Produkten beliefern kann, die nicht in der Zentrale gelistet sind. Also das dauert natürlich möglicherweise länger, als wir wollen, aber ich bin da sehr optimistisch, dass man da Wege findet.
Fand ich jetzt interessant, gibt es neuerdings solche Läden? Früher gab es die, glaube ich, mehr, jetzt gibt es wieder. Und auch die Diskussion, die jetzt so in die Richtung geht, also ich erlebe das so, dass das Ideal durchaus so beschrieben wird, dass man es von nah möchte, man möchte Transporte verhindern und man möchte Landwirtschaft in der Region erhalten. Das ist sozusagen das als Ideal beschrieben. Davon sind wir doch von der, sozusagen in der Realität noch ein ganzes gutes Stück weit entfernt. Ich glaube, das können wir auch konstatieren. Nochmal zurück den Schritt zur Politik. Heute Mittag hatten wir eine Runde, da war ein Vertreter von Aramag dabei, der beschrieben hat, was er im Biobereich macht und hat zum Ausdruck gebracht, dass sie gerne mehr machen möchten, aber im Prinzip nicht in der Lage sind, preislich konventionellen Strukturen gegenüber zu konkurrieren. Nun geht die Agrarpolitik zum einen in die Richtung, über Greening den Standard insgesamt anzuheben, über die Steuerung von Transferzahlungen auch den Betrieben Anreize zu geben, ökologischer zu wirtschaften. Werden auch sozusagen Fragen im Ordnungsrecht diskutiert, ist vielleicht in der Politik ein unliebsames Thema und ist auch ein schlechtes Thema, wenn man Menschen überzeugen möchte. Aber besteht das Problem nicht auch darin, dass viele deshalb billig sind, weil sie es sich heute immer noch leisten können, in einer Art und Weise zu produzieren, dass eben ja, externe Kosten sozialisiert sind, aber nicht internalisiert ins Produktpreis eingerechnet sind?
Ja, da kann man sich vieles denken. Also wir haben ja in Nordrhein-Westfalen schon mal zu anderer Zeit über eine Gülleabgabe beispielsweise nachgedacht. Wobei das immer wieder auch andere Diskussionen bedient, die insgesamt, glaube ich, der Biobranche nicht unbedingt helfen. Aber wir müssten eigentlich den Standard, den es an dieser Stelle gibt, übertragen. Also eigentlich müssten alle Bio machen. Zumindest gibt es einen gesellschaftlichen Anspruch zunehmend, jedenfalls spielt er in Diskussionen eine Rolle, was die Tierhaltungsformen angeht. Das hat jetzt nicht so sehr was mit Bio zu tun, sondern einfach vielleicht auch mit Tierschutz oder tierethischen Gründen, dass ich glaube, da der größte Druck entsteht, aus dieser Ecke über andere Haltungsformen nachzudenken. Und ich finde schon, dass es Sinn macht, auch an die Zeit zu denken, was passiert in 10, 15 Jahren. Wir sind heute schon in einer Situation, wo wir zunehmend dieses sogenannte Landgrabbing haben. Das heißt also, dass Nationen sich, China sich aufmacht, bestimmte Ländereien in Afrika zu sichern. Wir haben, finde ich, schon sehr volatile Märkte, wenn es um Rohstoffe und Ernährungsprodukte weltweit geht, mit zunehmender Tendenz, weil klar, die Weltbevölkerung steigt. Also die Frage, wie wir unsere heimischen Märkte und Strukturen so sichern, das geht nicht ohne Weltmarkt, aber möglichst weltmarktunabhängig zu werden, einschließlich der Frage, woher wir unsere Futtermittel bekommen, finde ich, ist eine interessante und zu beantwortende Frage für die nächsten 10, 15 Jahre, nicht morgen, aber das wird uns in 10, 15 Jahren noch stärker beschäftigen als heute. Und deshalb ist die Frage ordnungspolitisch zu stellen, können wir uns das mit der Fläche so weiter leisten? Müssen wir da nicht sozusagen eine Sicherung drauflegen auf unsere landwirtschaftlichen Flächen? Wir müssen auch an der einen oder anderen Stelle, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, durchaus darüber nachdenken, dass Flächen, die durchaus einen gewissen Ertrag noch hergeben, aber in der Extensivierung ist, ob man da nicht wieder drüber nachdenkt, die wieder zu öffnen. Die Diskussion gibt es jedenfalls. Und der Hauptpunkt in der Tat ist aber für mich nicht die Energiefrage, sondern der Hauptpunkt ist der massive Druck im Bereich der Mastanlagen, auch entsprechendes Futter anzubauen. Also der Mais wird nur zu 10% in Nordrhein-Westfalen in den Energiebereich geliefert, der Rest geht in die Futtermittel. Also insofern bin ich da vorsichtig, wenn die Verantwortung alleine dem EEG oder da muss man was verändern, das haben wir auch entsprechend in den Bundesrat eingebracht, ist jetzt auch ab 1. des kommenden Jahres in Kraft und muss man sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber die Verantwortung sehe ich nicht nur da.
Dürfen wir noch mal einen Blick nach Österreich werfen? wie kam es in Österreich, dass der Bioanteil so groß ist? Deshalb, weil es dort mehr Grünland gibt, mehr Milchbauern als bei uns?
Also um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, die Struktur in Österreich sind eher Kleinbauern und die haben natürlich viel leichter die Umstellung gehabt. Und ich sage mal, bei der Erbfolge oder bei der Nachfolge hat sich der junge Landwirt natürlich das schnell durchgerechnet und unser Förderungssystem, sagen wir so, war auch sehr gut. Ja. Und deswegen denke ich mir, diese Kleinstrukturiertheit und die gute Förderungsmöglichkeiten, die hat eigentlich das Bio bei uns sehr, von der Ackerbaufläche rede ich jetzt hauptsächlich, sehr dazu beigetragen. Aber was Sie gesagt haben zu dem Mischfutter, dass Sie zu wenig Futter haben, es ist ja jetzt mit Ende des Jahres die 100%-Regelung. Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Also wir haben in Österreich zum Beispiel einige Studien gehabt, wo man sagt, mit der 95%-Regelung, das ist eigentlich keine gute Lösung gewesen. Ja? Und jetzt kommt 100%. Und es gibt ja angeblich Diskussionen über Übergangslösungen oder sonstige. Das heißt, wir gehen eigentlich den falschen Weg. Ja. Wir haben sowieso zu wenig Soja, das haben Sie auch, und setzen das jetzt nochmal runter. Das heißt, das Eiweißproblem wird dann noch verschärft. Ja. Das heißt, wir treiben den Preis noch in die Höhe. Dann haben Sie gesagt, regional. Das regional, das ist für mich immer so, regional kann nur in Verbindung mit saisonal sein. Ja. Es bringt uns nichts, ja, wenn man Erdbeeren im Winter ja, oder sonst etwas in Glashäuser anbaut. Das ist zwar auch regional, aber das ist so schrecklich und das vernichtet so viel Energie, dass, sage ich, lieber ist oder besser ist es, wir bringen es aus dem Süden herauf. Ich glaube, jetzt habe ich so viele Fragen gestellt.
Sie haben nochmal eine Fachfrage angesprochen. Also 100% und 95% muss man vielleicht noch erläutern. Es ist ja so, dass ein Produkt, ein Lebensmittel, darf bio ausgezeichnet werden, wenn mindestens 95% der Komponenten im Lebensmittel ökologisch erzeugt wurden nach EU-Ökoverordnung. Im Futterbereich ist es heute auch noch so, soll aber verschärft werden. Das heißt also, Futter darf nur noch als öko angesehen werden, wenn es 100% ist, mit all den Schattierungen, die es jetzt in den Diskussionen gibt. Und ich denke, wenn ich da meine Rolle als Moderator ein bisschen verlassen darf, was Sie ansprechen, ist in der Tat insofern ein Problem, verknüpft mit der Frage, wie kann sich Bio pragmatisch nach vorne entwickeln. Ich erlebe in Brüssel sozusagen diejenigen, die Bio am schärfsten in Frage stellen, als diejenigen, die nach der größten Konsequenz schreien. Die nicht bereit sind, eine europäische Eiweißstrategie zu diskutieren, die nicht bereit sind zu diskutieren, Förderprogramme zu notifizieren für den Anbau von Leguminosen, aber dann gleichzeitig fordern, dass Biobetriebe ihr komplettes Futter einschließlich Eiweiß 100% ökologisch erzeugen, noch möglichst aus der Region, was immer dann Region ist, also das ist ein sehr schwammiger Begriff, und noch möglichst zum eigenen Betrieb. Also das heißt, da wird ein Idealbild gezeichnet, das letztendlich dazu führt, dass der ökologische Landbau in seiner Entwicklung, so wie er heute dasteht, gestoppt wird. Also ich denke, ich habe meine Rolle verlassen, ich kehre wieder zurück. Herr Minister, möchten Sie auch was dazu sagen?
Ja, bei der Eiweißstrategie, da reden wir ja darüber, wie wir die hinbekommen. Aber da bin ich zumindest skeptisch, was eine kurzfristige Lösung angeht. Alle, die sich damit beschäftigen, ich bin kein Fachmann, aber mir ist das gesagt worden, dass wir in Deutschland, glaube ich, nur noch einen Zuchtbetrieb haben, der überhaupt entsprechende Züchtungen im Bereich Leguminosen macht. Die anderen sind vor 10 Jahren ausgestiegen. Wenn wir da wieder anfangen würden, ist das ein Programm, was auf 10, 15 Jahre ausgerichtet ist. Deshalb, wir wollen das, klar. Da muss man aber bereit sein, auch entsprechendes Geld einzusetzen und auf die Langfristigkeit zu setzen. Und man muss es flankieren auf der Strecke in der Tat durch entsprechende Anforderungen über die EU-Agrarpolitik ab 2013 auch in der ersten Säule verpflichtend ein Anbaugebot sozusagen bei Ackerbaubetrieben zu machen, sonst wird es nicht funktionieren. Ich glaube, es gibt noch einen Bereich, mit dem wir uns noch mal näher beschäftigen müssen, wenn wir nach Österreich schauen. Wie wir da eine Unterstützung und Strukturierung hinbekommen. Sehr viele Landwirte in Österreich sind ja Nebenerwerbslandwirte. So, und da haben wir, glaube ich, ein Defizit auch in der Bundesrepublik, wie wir dieses Feld besonders beackern. Das heißt, eine stärkere Differenzierung auch hinzubekommen, zweites und drittes Standbein noch dazu aufbauen, aber gleichzeitig auch die Option halten, Land weiter bewirtschaften zu können. Das ist, glaube ich, das, was man sich in Österreich abgucken kann und was dann eben auch zu so einem relativ hohen Anteil nicht nur, aber auch geführt hat. Und da unterscheiden wir uns deutlich in der Struktur. Bei uns, nur noch in meiner Region, da gibt es einen sehr hohen Anteil Nebenerwerbslandwirte, sonst bricht das einfach weg, weil es nur die Alternative entweder oder gibt. Wenn wir beides miteinander kombinieren könnten, hätten wir, glaube ich, auch höhere Chancen in dem Bereich. Dazu gehört aber auch, dass wir dann über Qualität und Qualifizierung an einer bestimmten Stelle. Also wie kann ich das Produkt, was ich erzeuge oder mit anderen zusammen erzeuge, so qualifizieren, dass ich das nochmal besonders in Wert setze. Das, glaube ich, ist auch eine Frage, die sich auch im Biobereich stellt.
Absolut. Vielleicht abschließend einfach die Bemerkung, wir reden so selbstverständlich von Bio und wissen doch, dass das eine ganz, ganz große Bandbreite umfasst, was darunter alles zu fassen ist. Kriterien nach EU-Ökoverordnung, nach Verbandsstandard, mit sozialen Kriterien, mit regionalem Anspruch. Also ich denke, das ist zumindest mal so vielfältig wie die Handelslandschaft selbst. Und ja, wir haben gesprochen auf der einen Seite über die Voraussetzungen, die wir brauchen, um Bio voranzubringen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass hier jetzt niemand gegen den ökologischen Landbau gesprochen hat, in dieser kleinen Runde, in der wir hier zusammensitzen. Das ist also mal ein ganz wesentlicher Teil des Lebensmittelhandels für uns der Zukunft. Und Thema Differenzierung, haben wir auch darüber gesprochen, das wird auch bleiben. Und wir werden sehen letztendlich, ja, wo wir landen. Mit Blick auf die Uhr danke ich ganz herzlich. Ich denke, es war ein guter Vorschlag, ganz pragmatisch von Ihnen, Herr Remmel, in die kleine Runde zu gehen. Und ich hoffe, es hat dann doch den einen oder anderen noch mit Erkenntnissen versorgt. Danke fürs Dasein.